Eigentlich sollte man solche Intros ja immer so ein bisschen professionell aufnehmen. Ich bin aber gerade auf dem Laufband und das, was ich eigentlich aufgenommen habe, das ist irgendwie einfach zu langweilig und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, weißt du was, schnapp dir dein Handy, sprich in deinen Rekorder rein und dann schauen wir mal, was wird. Jetzt siehst du vielleicht den Titel und denkst dir, oh, come on, nochmal Missbrauch, Sarah, wirklich, ist das echt noch nötig? Ist das doch langsam mal gut? Leider ist es nicht gut. Ein Tag bevor wir diese Folge aufgenommen haben, das war im Januar, kam die Missbrauchsstudie in der EKD, also in der Deutschen Evangelischen Kirche, heraus. Und als Schweizer oder Schweizerin neigt man ja so ein bisschen dazu zu sagen, ja, das sind die Deutschen, die hatten ja den Weltkrieg angezettelt und das sind die mit den Rechtsextremen und ja, das Missbrauchsding, das ist doch deutsch, komm. Aber ja, Surprise, das betrifft uns Schweizerinnen auch und eben halt auch nicht so knapp. Und weil ich ja aus einer freikirchlichen Prägung komme, kann ich auch sagen, dass es die Freikirchen auch betrifft. Surprise. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Ich höre auch nicht auf damit. Vielleicht dann im Podcast. Also ich glaube, das ist jetzt die letzte Folge zu diesem Thema. Danach ist auch wieder mal gut. Dani kommt zurück. Ich freue mich auf Dani. Wenn du das hörst, ich freue mich auf dich. Und jetzt heute im Club einfach noch einmal eine Gesamteinordnung zum großen Thema sexuelle Gewalt. Nach der Julia-Folge ist es meines Erachtens wirklich nötig. Und vielleicht ahnt ihr es schon, wenn ich mir eingeladen habe. Ich freue mich ganz besonders auf diese Person. Im Club heute ist nämlich Veronika Schmidt, die wunderbare, großartige Veronika. Ich freue mich und ich hoffe, dass ihr das jetzt noch mit mir mitmacht und danach kommen dann auch wieder andere Zeiten. Aber nicht vergessen, das Thema ist groß, das bleibt groß, gerade für die Betroffenen. Es ist wichtig, dass wir hinschauen und die Leute nicht im Stich lassen. Okay, let's go.
Der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende.
Hallo, liebe Veronika.
Hallo.
Auf deinem Instagram-Account Liebesbegehren schreibst du, dass du eine Schoki-Enthusiastin bist. Was ist deine Lieblingsschoki?
Also eine meiner Lieblingsschokoladen, ich habe viele Schokoladen gern, aber ist die schwarze Ragusa.
Oh, ja, das ist aber High Class.
Das ist High Class, ja. Das ist fast eine Praline.
Ja. Definitiv. Ich habe die weiße, also diese helle Ragusa habe ich noch gern. Ja.
Also mein Mann mag weiße Schokolade, ich mag weiße Schokolade nicht.
Ah, okay. Ja.
Ja.
Okay, ja, das ist gut, haben wir das geklärt, gerade am Anfang. Aber jetzt nochmal vielleicht zurück zu deinen Berufsrollen. Kannst du uns erklären, was eine Sexologin macht?
Ja. Also im Unterschied, sagen wir mal, ich bin ja auch Sexualtherapeutin, aber Sexologin steht auch noch für, man könnte übersetzen, Erwachsenenaufklärerin. Also das heißt, ich vermittle Wissen zu Sexualität. Viele Menschen kommen auch zu mir in die Beratung, nicht unbedingt mit meinem therapeutischen Anliegen, sondern einfach, weil sie wissen wollen, wie Sexualität besser funktionieren könnte, als wie sie es eben erleben.
Spannend. Was ist das für eine Ausbildung? Das ist wahrscheinlich ein Studium, nehme ich an.
Man kann es als Studium machen, noch nicht so lange. In Merseburg hat es ein universitäres Studium. Ich habe es als Weiterbildung gemacht. Ja. Am CIS in Zürich. Die Grundlage der Ausbildung ist das Sexokorporell, also so heißt quasi das Grundkonzept. Okay. Es gibt nicht so viele sexualtherapeutische Ausbildungen und vor allem wenig sexualtherapeutische Ausbildungen, die eben auch so einen Schwerpunkt auf dem Körper haben. Also nicht einfach nur, in Anführungszeichen nur, eine Gesprächstherapie sind.
Und jetzt ist es ja so, dass wir über Sexualität heute sprechen werden, aber in einem Kontext, wo du auch bereits ein bisschen Bescheid weißt, nämlich Kontext Christentum, evangelikales Christentum und Sexualität. Kannst du uns einfach kurz erklären, was macht dich im evangelikalen Bereich auch zu einer Expertin, möchte ich jetzt nicht sagen, aber warum weißt du darüber Bescheid?
Ich bin natürlich selbst in dieser Welt aufgewachsen, also hineingeboren. Ich war wirklich über Jahrzehnte auch engagiert in verschiedensten Bereichen. Mich hat es schon sehr früh beschäftigt. Ich bin ja ursprünglich Sozialpädagogin, so, wie kann Sexualität positiv vermittelt werden, eben im Gegensatz zu dem, wie ich es natürlich auch erlebt habe und immer gesehen habe. Mhm. Und ich habe auch Seelsorgeausbildungen und einfach so die Sprachlosigkeit zum Thema Sexualität, die hat mich eigentlich ein Leben lang begleitet. Und nachdem ich dann meine Praxis für Paar- und Familientherapie eröffnet habe und gemerkt habe, das Thema ist eigentlich omnipräsent, egal zu was für einem Thema man beratet, weil das ist ein Menschenthema, wollte ich dann einfach eine fundierte Ausbildung machen, die mir da auch ein Werkzeug gibt. Und natürlich, ich bin als gläubige Therapeutin zu Sexualthemen schon ein bisschen allein auf weiter Flur. Also es gibt schon viele Therapeuten, die auch zu Sexualität sich kompetent fühlen und da auch beraten, aber im deutschsprachigen Raum, da landen die Menschen immer irgendwie mit Fragestellungen bei mir, weil oder sie fragen mich, kannst du mir Adressen geben für Menschen, die dasselbe tun wie du? Und dann muss ich mal sagen, ja, eigentlich gibt es ganz, ganz wenige.
Das ist mir auch aufgefallen. Also ich glaube wirklich, ich kenne niemand sonst, der irgendwie mit Christentum, evangelikalem Christentum und Sexualität, mit Glaube und Sexualität irgendwie arbeitet. Ja, du bist eine Exotin.
Ja, manchmal fühle ich mich auch so. Und ich bin eben durch die Bücher habe ich natürlich dann schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Ich bin auch mega dankbar für diese Bücher, weil das Thema natürlich breit streuen kann.
Ja. Du hast, ich glaube, es sind zwei Aufklärungsbücher auch unter anderem darunter, eines für Teenager und eines dann für Erwachsene.
Es ist so, die zwei neuen, das ist ein Teenagerbuch und dazu ein Begleitbuch für Eltern oder Pädagogen oder Gemeindeverantwortliche. Also dieses pädagogische Know-how ist quasi, wie vermittelt man Sexualität, und das Teenagerbuch ist quasi, was vermittelt man. Mhm. Also eigentlich gehören diese zwei Bücher zusammen.
Okay, spannend. Ich glaube, dann passt meine nächste Frage perfekt dazu. Warum hat das Christentum irgendwie so einen Knorz, wenn es um Sexualität geht? Also da geht es um kein Sex vor der Ehe, um Homosexualität, um irgendwie Reinheit und sexuelle Sünden. Und warum ist das so ein Riesending?
Man muss dazu sagen, das ist natürlich in allen Weltreligionen das Thema. Mhm. Und das ist eine geschichtliche Herleitung. Und die Geschichte im Christentum ist in dem Sinn eng verknüpft auch mit dem Frauenbild. Ich beschreibe das im Buch Endlich gleich. Die Dämonisierung des Sex, die beginnt eigentlich mit der Geschichte des Sündenfalls. Also obwohl das keine sexuelle Sünde war, ist sie dann geschichtlich auch in der Kunst, also die Bilder, die vermitteln eigentlich eine sexuelle Sünde. Also im Extremfall wird dann postuliert, die Eva hatte Sex mit der Schlange, was natürlich, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Aber so wurde die Geschichte dann vor allem dann mit der Kirche, die gegründet wurde und wo die Kirche dann, oder das Christentum Staatsreligion wurde, so im 5. Jahrhundert, wurde dann diese Erzählung immer und immer wieder postuliert, und damit das Frauenbild, die Verführerin, die Schlampe, die Hure und dann das Gegenstück, die Maria, die Heilige, die Jungfrau, also das wurde eigentlich richtig gehend zelebriert. Und die Sexualität ist in dem Sinne immer sündhaft. Lust ist eine Sünde. Also diese Schriften, die findet man alle, wenn man ein bisschen sich im Internet vertieft oder eben auch entsprechende Bücher. Und ich glaube, das war über Jahrhunderte so geprägt. Und aufgelöst hat sich natürlich immer wieder einfach, also so die erste Aufklärungswelle war ja dann die Aufklärung an sich. Und dann würde ich sagen, war trotzdem immer noch Kirche und Staat waren ja eigentlich praktisch identisch. Mhm. Und wenn wir jetzt auf die heutige freie Kirche oder die evangelikale, freikirchliche Landschaft schauen, dann gab es da so eine Zäsur mit den 68er Jahren. Also diese Freiheit, die sich da eröffnete, auch sexueller Art, die Befreiung der Frau, die Pille, was das alles gesellschaftlich verändert hat, da gab es dann so wie plötzlich, okay, da gehen wir jetzt nicht mehr mit. Mhm. Und irgendwie, das ist jetzt auch so ein bisschen meine Interpretation, es geht ja immer darum, Menschen unter Kontrolle zu halten. Menschen im System zu halten, Menschen ja steuern können. Und das geschieht heute über das Thema Sexualität, weil irgendwie dogmatisch kann man offensichtlich dieses Thema nehmen, um Menschen einzuhaken, einzugrenzen. Alle anderen Themen haben wir wie freigegeben, also die Finanzen, wie ich charakterlich unterwegs bin, so diese Trennung, die eine Sünde wiegt schwerer als andere Sünden. Also ich würde das alles so in diese Region der 68er Jahre verorten. Und so wurde eigentlich dann Sexualität zum einzigen Thema.
Also wenn du das jetzt so sagst, dann ist es ja eigentlich, geht es ja vor allem um Frauen. Da muss man Frauen kontrollieren. Und ich frage mich aber jetzt schon ein bisschen, jetzt ist gestern diese Studie zu Missbrauchsfällen in der evangelischen Kirche in Deutschland gekommen. Und da spricht man eigentlich, glaube ich, von 90% sind Männer, sind Täter. Das ist genau das Gleiche in anderen Statistiken. Mhm. Also wenn dann die Gefahr ja von Männern ausgeht, warum kontrolliert man dann die Frau? Das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Mhm. Also das macht für uns als Frauen vermutlich keinen Sinn. Aber ich meine, da kannst du jetzt auch in die weltlichen Missbrauchsfälle hineinschauen. Es geschieht ja immer wieder auch da der Reflex, die Frau ist selbst schuld, weshalb hat sie nicht besser aufgepasst, weshalb hat sie sich überhaupt in diese Situation begeben, sie hat bestimmt verführt, die wollte das auch. Also der Reflex ist immer noch derselbe, auch wenn die Täter Männer sind. Und ich glaube, einerseits hat natürlich dieses Frauenbild einen Einfluss auf die Männer, die Frauen so sehen wollen. Und sagen wir mal, das befördert natürlich ein Stück weit die Sicht, dass Frauen freiwillig sind oder dass eben Frauen in der Hierarchie unten stehen, also dominiert werden können. Und ich denke, es hat natürlich sehr, sehr viel damit zu tun, wie dann das auch wirklich gelebt wird. Also es ist eine berechtigte Frage, weshalb lassen Frauen das mit sich geschehen? Also das heißt, glauben Frauen selbst an dieses Bild? Und ich würde mal sagen, ja, viele sehen sich durch diese dominante, patriarchale Schlampenbrille.
Krass, ja. Jetzt hast du vorhin über die 68er gesprochen. Ich bin ein Kind der 90er, ich bin 88 geboren. Und bekanntlichermaßen wurde da in der Freikirchenwelt die sogenannte Purity Culture so richtig schön zum Aufblühen gebracht. Kannst du vielleicht diese Reinheitskultur noch mal ein bisschen erklären? Was ist das?
Ich glaube, die Freikirchenwelt hat die 68er Jahre gar nicht mitgemacht. Und ich glaube nicht, dass die Purity Culture eine Antwort darauf ist, sondern es ist eine Antwort auf ein Phänomen, das sie versuchte in den Griff zu bekommen, und das war eigentlich die Teenager-Schwangerschaften. In Amerika versuchte man in dieser Zeit, das war unter der Bush-Regierung, die Teenager-Schwangerschaften damit zu senken. Und man hat sehr viel Geld investiert für diese Kampagnen. Und du magst dich vielleicht noch erinnern an gewisse Stars, die dann da diese Ringe trugen und sich verpflichtet haben und dann trotzdem Sex hatten. Und gleichzeitig gab es aber auch eine andere Bewegung, die sich zum Ziel setzte, gute Aufklärung zu bringen. Und es gab dann da die Reality-Shows, 16 und Pregnant oder wie sie geheißen haben, also wo so Teenager-Mütter abgebildet wurden mit dem, was heißt es denn als Teenager, schwanger zu werden, Vater zu sein, Mutter zu sein. Und damit sind dann eigentlich die Zahlen gesunken. Und man hat das auch im Internet ausgewertet. Also da nach jeder so dieser Sendungen sind die Anfragen bezüglich Verhütungsmöglichkeiten und Informationen zu Sexualität und so sind rasant gestiegen. Und das hat wirklich Aufklärung, hat dieses Thema gut behandeln können und eben nicht die Purity Culture. Und man kann so von, das hat man dann auch durch Studien belegt, dass sagen wir, je mehr junge Menschen zu Sex wissen, desto später haben sie das erste Mal Sex. Also so dieses Aufklärungsmoment ist ein wichtiges Moment. Also sagen wir mal, Gemeinden, die eigentlich möchten, dass ihre Teenager nicht Sex haben, die müssten eigentlich auf Aufklärung setzen und nicht auf Gelübde und Verpflichtung. Aber irgendwie wollen sie es einfach nicht wahrhaben. Also das ist so wie auch der Mythos, so quasi Aufklärung animiert zu Sex. Der ist eigentlich absolut widerlegt und trotzdem halten die Christen daran fest.
Ja, das stimmt. Also auch mit diesen Formaten kann ich natürlich viel anfangen. Das war meine Jugend und ich kann mich einfach erinnern, also dieses True Love Waits, wir haben so Unterschriften geben müssen und ich weiß, meine Mutter hat mir verboten, das zu machen. Sie hätte das schon unterstützt, aber sie hat gesagt, Sarah, wenn du das nicht schaffst, dann setzt du dich sehr unter Druck, wenn du das unterschreibst. Und auch spannend, wenn ich mich erinnere, da gab es ja dann diese Bilder, also wenn man irgendwie Sexualkontakte hat, ist man ein Apfel, der angebissen wird. Oder alle Männer, die mit dir was hatten, die kleben dir dann am Tag der Hochzeit etwas auf das Brautkleid, also zerreißen es. Und auch wieder spannend, es geht ja nur um die Mädchen oder praktisch nur um die Mädchen.
Ja, und wenn man die Symbolik jetzt, sagen wir mal, der Purity Belle anschaut, dann ist das schon sehr übel. Also erst ist die Frau das Eigentum des Vaters und er verpflichtet sich für die Reinheit zu schauen von seiner Tochter. Und dann übergibt er sie dann an der Hochzeit dem Bräutigam und dann wird sie dann Eigentum des Bräutigams. Und allein dieses Frauenbild ist natürlich, finde ich jetzt als emanzipierte Frau, sehr verstörend. Aber natürlich, wenn die Kultur so gepflegt wird, dann empfinden das ganz viele Frauen gar nicht so. Also sie denken, das vermittelt ihnen eine gewisse Sicherheit und Geborgenheit. Und ich glaube, es braucht dann schon ein bisschen Lebenserfahrung, um zu merken, okay, eigentlich ist das schräg.
Aber das ist ja jetzt Amerika. Und wir sind beide in einer ähnlichen Gemeinschaft aufgewachsen. Ja. Wie war das denn bei uns in der Schweiz oder in Deutschland? Das war ja nicht ganz so ausgeprägt, aber das ging ja auch in diese Richtung.
Also das, genau. Wir bekommen ja in Europa immer so ein bisschen den Abklatsch. Mhm. Der schwappt dann über den Teich. Also das Buch Ungeküsst und doch kein Frosch, das kennen hier in Europa dann doch alle. Und sie haben es gelesen. Und da gibt es dann auch ein paar Pendants, die auf Deutsch erschienen sind. Also doch, natürlich, ich glaube, die Reinheitsbälle wüsste ich jetzt von keinem. Also ob die da auch stattgefunden haben. Aber es ist natürlich einfach immer die Idee, die dann doch irgendwie Fuß fasst. Also ja. Zum Beispiel, als ich geheiratet habe, da war es eigentlich üblich, also es war Anfang 80er Jahre, das war einfach noch üblich, dass das Brautpaar gemeinsam in die Kirche einläuft. Mhm. Also da gab es noch keinen Vater, der die Braut übergeben hat. Das haben wir eigentlich von den Amerikanern übernommen. Und das hat mich dann wirklich gestört. Ich habe auch meinen eigenen Kindern gesagt, ich fände es eigentlich schöner, wenn sie gemeinsam einlaufen würden. Einfach weil das so, das hat was Gleichberechtigtes. Auf Augenhöhe, also da ist nicht die Rolle des Mannes ist anders als die Rolle der Frau und der Vater spielt noch so eine große Rolle. Und vieles war auch in meiner Zeit unausgesprochen, zwar schon da, aber es wurde nicht so penetrant vermittelt wie dann später, als meine Kinder dann so in den Jugendcamps waren. und da dann so die Purity-Lehre wirklich gelehrt wurde und das Ampelsystem und wie weit darf man gehen, wo ist noch grün, wo ist gelb, wo all die Listen, die Verhaltenslisten, was darf man nicht, Türe offen. Also das ist nicht was, mit dem bin ich nicht aufgewachsen. Das ist bei meinen Kindern gekommen und ich habe das immer sehr mit Besorgnis zur Kenntnis genommen.
Da bist du wahrscheinlich ähnlich wie meine Mama, eben wie die auch ein bisschen. Also sie war schon, man soll warten bis zur Ehe, aber irgendwie war ihr das doch ein bisschen suspekt, diese eine Bibelweit Abstand und so. Aber es ist tatsächlich so, bin ich aufgewachsen. Und was ich so perfide daran finde, ist, dass ich als Mädchen wurde ich sexuell missbraucht. Und ich bin quasi, ich bin eigentlich von Anfang an so diese Mängelware gewesen. Also ich hatte nie die Chance, selbst zu bestimmen, ob jemand von meinem Apfel abbeißt oder nicht. Und ich weiß, dass ich als Teenager, wo das dann so aufkam, das war für mich unfassbar schwierig, das überhaupt mit mir zu vereinbaren. Also bin ich denn jetzt noch rein, bin ich das jetzt nicht mehr? Und ich weiß, ich habe das einfach irgendwie wie so ganz nach hinten in eine Ecke gestoßen, diese Türe zugemacht. Und Sexualität war einfach sehr, sehr, sehr mit viel Scham behaftet. Und es gibt ja jetzt nicht nur Menschen wie mich, die betroffen sind von sexueller Gewalt. Es gibt ja auch einfach Teenager, die Erfahrungen sammeln oder vielleicht ein bisschen später erst Christ werden. Was macht das mit Menschen, wenn man ihnen sagt, wenn du das nicht geschafft hast, reinzubleiben, dann bist du befleckt, dann bist du B-Ware?
Also es ist ganz schwierig. Das Thema beschämt, Beschämung, das ist eigentlich ein Schlüsselthema. Und du wirst nicht nur beschämt durch Missbrauch, sondern du wirst eben auch beschämt durch die Art und Weise, wie dann eben Sexualität bewertet wird. Also eigentlich das wirklich Traurige ist ja, dass sowohl Menschen, die missbraucht wurden, wie Menschen, die nicht missbraucht wurden, im religiösen Umfeld sich beschmutzt fühlen. Also dazu kommen jetzt so die ersten Bücher auf den Markt. Eines ist auf Englisch von einer Amerikanerin, When Religion Hurts You. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Ich habe es nicht gelesen, aber ich kenne es, ja.
Ja, und sie beschreibt das sehr gut. Also dass allein die Tatsache, wie wir über Sexualität sprechen und wie wir mit Menschen umgehen, also die, sagen wir mal, schon Sex hatten oder sich nicht korrekt anziehen oder sich nicht korrekt verhalten, also dass das eigentlich so etwas Übergriffiges hat, dass eben dieses Gefühl von ich bin nicht okay, ich bin Mängelware, eigentlich nicht nur die betrifft, die reale sexuelle Gewalt erlebt haben, sondern auch die, die eine emotionale sexuelle Gewalt erleben. Und das sind ganz, ganz viele. Also da öffnet sich dann das Feld von denen, die sich eigentlich missbraucht fühlen, weit. Und ich habe die auch in der Beratung, also dass Frauen zum Beispiel sagen, ich bin zu 100% sicher, dass ich nicht missbraucht wurde. Weshalb fühle ich mich dann so?
Ja, grauenhaft. Ich merke auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis habe ich ganz viele, die ähnlich aufgewachsen sind wie ich, keine Gewalt erlebt haben und trotzdem keine gesunde Sexualität haben. Und ich glaube, das hat ja auch damit zu tun, dass es so, das ist so eine Diskrepanz zwischen zuerst ist es irgendwie schmutzig und verboten und dann ab der Ehe musst du den Schalter umlegen und dann muss es funktionieren und dann ist es das Coolste. Bei gewissen Gemeinden hört man das ja von der Kanzel sogar, oh, das ist dann hure geil, wenn Mann und Frau dann, aber der Schalter, den kann man nicht so einfach umlegen.
Und das hure geil, das kann ich dir garantieren, hörst du nur von Männern
ja,
von der Kanzel.
Das stimmt.
Nur von Männern.
Das stimmt.
Also es ist schwierig. Es ist ein Thema, das einem sprachlos macht. Und ich habe mir lange, also ab dem Zeitpunkt, wo ich meine Bücher geschrieben habe, habe ich immer gedacht, ich wünschte mir, die Gemeinde würde über Sexualität reden. Und die letzten 2-3 Jahre habe ich gedacht, ach, wenn sie endlich aufhören würden, über Sex zu reden. und Sex zu predigen, weil die Art und Weise ist eigentlich immer noch die alte. Also es geht nicht um Informationen über Sexualität, nicht um hilfreiche Hilfestellungen, wie man zu einem guten Sexleben kommt, sondern es geht immer noch um Normen und Werte und es geht vor allem auch um eine, die hast du jetzt schon beschrieben, eine Idealisierung von Sexualität, die eigentlich wieder nur den Zweck hat, einem davon abzuhalten, zu früh Sex zu haben. Also es ist eigentlich immer noch die alte Geschichte. Ich habe da letzthin eine Predigt gehört, ich sage jetzt nicht wo, zwei Ehepaare, die haben auf der Bühne über ihr Sexleben gesprochen und wollten eigentlich Mut machen und rausgekommen ist eigentlich, was ich ganz schlimm finde, wenn man kein Wissen hat über Sex, dann spricht man über sein eigenes Sexleben auf der Bühne, was gar nicht geht, finde ich. Und das Zweite, das rauskam, ist, eigentlich genießen diese Frauen den Sex nicht oder hatten lange damit kämpfen müssen, dass sie den Sex überhaupt genießen. Und man konnte so zwischen den Zeilen hören, ein bisschen wehtun muss es. Und bis hin zu, dass ich von der einen ein bisschen interpretiert habe, okay, die hatte vermutlich mit Vaginismus zu kämpfen zu Beginn. Und ich war eigentlich ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Das ist die Art und Weise, wie wir über Sex reden. Und die Lust der Frau ist oft immer noch was, das durch die Pflichterfüllung dann im besten Fall ja kommt. Und das ist einfach übel.
Gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie zu retten, eine gesunde Sexualität zu entwickeln, obwohl man so rigide und strikt aufgewachsen ist und das so lange ungesund gewesen ist?
Ja, das gibt es. Also zum Glück sind unsere Hirne plastisch und unser Körpergedächtnis ist dadurch auch plastisch. Und eine meiner Dozentinnen, die hat immer gesagt, den freikirchlichen Frauen kann man ganz einfach helfen, denen fehlt es nur an der Information. Also das heißt, jetzt spreche ich natürlich nicht von erlebter sexueller Gewalt, weil das braucht dann schon ein bisschen mehr. Aber wenn es nur an diesem dogmatischen, wie soll ich sagen, an dieser Einschränkung liegt, dann lässt sich Sexualität sehr gut entwickeln, wenn man das entsprechende Wissen hat. Und natürlich fällt das den einen einfacher als den anderen. Das ist natürlich dann noch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Also umsonst gibt es ja dieses Buch nicht, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wie es heißt, also die guten Mädchen kommen.
Aha, ja genau.
In den Himmel. Und die Bösen, wo, weiß ich nicht mehr. Also böse Mädchen haben es einfacher. Ja. Brave Mädchen haben es schwieriger. Ja. Also brave Mädchen muss ich ja auch erst noch davon überzeugen, dass Selbstbefriedigung was Gutes ist, weil sie dadurch lernen, einen Orgasmus zu haben und dass es einfacher ist, das allein zu lernen, als mit dem Partner zusammen. Also brave Mädchen muss ich ein bisschen überzeugen, böse Mädchen muss ich nicht überzeugen.
Ich glaube, das ist der Grund, warum ich da glimpflich davon gekommen bin, einfach weil ich ein braves Mädchen war. Ich habe dann halt trotzdem ausprobiert. Und das finde ich eben so das Allerspannendste eigentlich, dass Menschen, die keine offensichtliche Gewalt erlebt haben, Frauen, die keine offensichtliche Gewalt erlebt haben, trotzdem, du hast Vaginismus angesprochen, ich kenne einige aus Freikirchlichem, die genau gleich aufgewachsen sind wie ich, die keinen Sex haben können oder sehr, sehr schwer. Und ja, ich finde das erschreckend.
Also dazu gibt es ja das Buch The Great Sex Rescue. Das ist eine Untersuchung unter christlichen amerikanischen Frauen auch wieder. Und die erhöhte Wahrscheinlichkeit von Vaginismus durch Purity Culture.
Krass.
Genau. Dazu ist auf meinem Blog Liebesbegehren, findet man das. Ich habe schon einen Blog mit jemandem gemacht, der nur einen Blog zu Vaginismus führt. Also das ist ein weit verbreitetes Thema und ich würde eben auch, selbst wenn ich quasi Geschlechtsverkehr haben kann, aber trotzdem nur unter Schmerzen, ist das eben auch eine Form von Vaginismus, nicht nur, wenn das Eindringen gar nicht geht. Und es hat natürlich damit zu tun, sagen wir, was im Kopf passiert, passiert im Körper. Also wenn der Kopf mir irgendwie verbietet, diesen Sex zu haben, weil ich so mit Scham konditioniert wurde, dann verkrampft sich der Körper und der Beckenboden ist der entscheidende Muskel. Man sagt ihm auch der Angstmuskel. Also das ist genau der Muskel, der alles verschließen wird, wenn mein Kopf mir sagt, Sex ist nicht gut. Und das Thema Lust ist ein riesiges Thema für Frauen. Also können Sie sich Sex überhaupt als Ressource vorstellen und nicht als Pflicht? Also eine Ressource auch für sich selbst und nicht nur für die Ehe. Ich habe Frauen, die kommen dann in die Beratung und sagen, ich weiß, wie wichtig das Sex für die Ehe ist und deshalb möchte ich jetzt da was da tun. Und ich muss Sie dann sagen, also vor allem in erster Linie, sollte Sex was sein, das du für dich wichtig findest. Und es geht nie darum, sexkompatibel zu werden für den anderen.
Ich finde das so spannend. Ich habe ein großes Glück in meinem Leben war, dass ich mit 12 oder 13 auf einem Krishona-Lager war, auf St. Krishona. Mhm. Und da war eine Jugendleiterin, wir hatten den Abend zum Thema Sexualität und diese junge Frau, die war vielleicht 5, 6, 7 Jahre älter als wir, die hat uns gesagt, Selbstbefriedigung ist keine Sünde. Und ich habe dann darauf hingefunden, okay, die hat das ja gesagt, dann kann ich das jetzt ausprobieren. Mhm. Und heute kann ich das, also wenn ich sehr Schmerzen habe, wenn ich nicht schlafen kann, dann hilft mir Selbstbefriedigung, zum Herunterzukommen. Also es ist für mich völlig befreit von irgendwie gruselig oder sexy oder irgendwas, sondern es ist eine ganz normale, als würde ich ein Schmerzmittel nehmen oder so irgendwie.
Und das hat ja was mit dem Schmerzmittel. Also erstens entspannt.
Genau, ja.
Das ist mal das. Und dann, wenn man dann weiß, welche Hormone mit einem Orgasmus freigesetzt werden, also es sind die Hormone, die immer freigesetzt werden. Wir haben so einen Hormonzyklus für die verschiedensten, die zuständig sind für die verschiedensten Funktionen in unserem Körper. Und da hat es immer auch ein bisschen Dopamin und Serotonin und Oxytocin und so da drin. Und du kannst dir wie vorstellen, ein Orgasmus ist ein Booster von mal 1000 vom Grundumsatz. Und das heißt, da drin hat es tatsächlich Schmerzmittel, es hat Glückshormone, also Solo-Sex hat einen Benefit für die einzelne Person. Das ist auch was so Christliches. Wir denken immer, Sex ist nur legitim in der Partnerschaft. Also wenn ich keinen Partner oder keine Partnerin habe, dann bin ich kein sexuelles Wesen. Ich bin das nur in der Paarbeziehung. Das ist natürlich absolut Bullshit. Also ich meine, ich bin von Geburt bis zu meinem Tod ein sexuelles Wesen, in jeder Lebensphase, egal in was für einem Zivilstand. Und Solo-Sex hat eine eigene Bedeutung und hat nicht zwingend was mit Paarsexualität zu tun. Und es ist das Lerninstrument, wie ich meinen Körper kennenlerne und wie mein Körper lernt, Sexualität zu leben. Also auszuprobieren, wie funktioniert Erregung, wie kann ich Erregung steigern, wie kann ich Erregung ausdehnen, wie kann ich Erregung entladen. Das muss ich eigentlich alles erstmal selbst erfahren. Und Männer tun das sowieso. Aber Frauen werden einfach nicht ermutigt. Und das ist einer der Gründe für den Vaginismus, für die mangelnde Lust der Frau, dass sie Sex eigentlich nichts abgewinnen kann.
Das ist eine große Ermutigung. Geht raus und macht Solo-Sex.
Ja, und genießt den und zelebriert den. Und nicht, ich meine, Männer haben so gesehen nicht wirklich einfacher. Ich meine, die meisten Männer rubeln sich hastig einen runter, weil sie ja eh ein schlechtes Gewissen haben dabei. Und auch Männer kennen ihre Körper nicht wirklich. Und wenn ein Mann ein guter Liebhaber werden will, dann muss er eigentlich auch seinen eigenen Körper besser kennen. Also das Rubbelding macht einen nicht zu einem guten Liebhaber, definitiv nicht. Und das heißt, auch Männer müssen zelebrieren, ausprobieren, genießen.
Ich möchte Amen dazu sagen, aber ich weiß nicht, ob das, ja, doch, ist schon gestattet.
Ich finde ja. es, ich finde, also meine, Gott ist der Erfinder der Sexualität, Amen.
Amen. Und ich möchte wirklich euch allen Mut machen, die jetzt da zuhören, ihr könnt eine gesunde Sexualität entwickeln, ihr könnt, auch wenn das jetzt nicht klappt, aber das kann klappen. Und für das gibt es eben Menschen wie Veronika zum Beispiel, es gibt Bücher, wo man lesen kann und ich denke, gebt die Hoffnung nicht auf eine gesunde Sexualität, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Liebe Veronika, ich möchte noch gerne nochmal zurückkommen zu diesem düsteren Thema des sexuellen Missbrauchs. Ich habe mir noch so ein, zwei Fragen aufgeschrieben. Ich habe eine Folge mit Julia aufgenommen, sie hat sexuellen Missbrauch in einer Kirche erlebt von einem Würdenträger. Und als das rauskam, war die Reaktion eigentlich der Gemeinde, die Männer, die Ältesten, haben das unter sich ausgemacht. Es gab keine offensichtliche Konsequenz für den Täter. Eigentlich im Gegenteil, Julia wurde eine Art mitverantwortlich oder mitschuldig gesprochen. Und wir sehen das ja auch bei diesem Lederach-Fall, wo diese eine junge Frau dann nicht einmal mehr beim Essen mehr dabei sein durfte. Bei Julia war es so, sie durfte nicht mehr alleine mit Jungs sein. Das sind Geschichten, die sind nicht so alt. Man denkt, das ist in den 50er Jahren, aber das ist heute. Erlebst du das auch in deiner Praxis?
Ja. Also ich höre ganz viele so Geschichten. Die machen mich auch wütend, die machen mich traurig. Ich kenne Geschichten, das muss ich jetzt vielleicht nicht in Mehrzahl erzählen, aber es ist in Mehrzahl eine, die wahrscheinlich auch Julia betrifft, dass ich weiß von einer Geschichte, wo eine junge Frau verlobt war und im Ehevorbereitungsgespräch wurden die gefragt, ob sie schon Sex hatten und sie haben das bejaht. Und infolgedessen fühlte sich dieser Pastor berechtigt, die Frau auch sexuell zu nötigen, weil die ja eh schon Sex hatte. Und es gibt so viele wirklich schlimme, traurige Geschichten. Und ich kann dir auch nicht so genau, ich habe schon Erklärungen, aber weshalb nehmen sich geistliche Männer dann eigentlich wieder ihren eigenen ethischen Werten und Normen das Recht heraus, sich Sex zu nehmen und Frauen als Ware zu behandeln?
Ja, und Kinder, also Julia war sehr jung auch noch.
Natürlich, ja, das kommt dazu. Ja. Und ich meine, flächendeckend kann man ja das ein bisschen vielleicht interpretieren anhand der Vorfälle in der katholischen Kirche. Also ich sage mal, die Ethik sagt, Selbstbefriedigung ist Selbstbefleckung, ist Sünde, das darf man nicht. Aber offensichtlich darf man Kinder und Frauen missbrauchen. Und ich denke, eben, wäre Selbstbefriedigung und Solosex etwas, das man legitimiert und vielleicht sogar propagiert, als ein legitimes sexuelles Bedürfnis, dem begegnet werden dürfte, auch als Priester, Pastor, würden vielleicht viel, viel weniger diese Fälle passieren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass sexueller Missbrauch oder sexuelle Gewalt auch nicht zwingend gleichgesetzt werden darf mit Lust oder einem Lustbedürfnis, oder wenn schon an der Lust der Gewalt und Domination. Also es ist oft eine Ausübung von Macht, die nicht zwingend mit Sexualität zu tun haben muss. Und dann sind wir ja schon wieder beim Frauenbild und Kinder sowieso natürlich auch. Also da gibt es eine Hierarchie vom Mann zu Frau zu Kind, die durch die geistliche Lehre, deshalb habe ich endlich gleich geschrieben, das ist heute überhaupt noch nicht ein abgeschlossenes Thema, also dass eigentlich dieser Missbrauch auf diese Dominanzstellung des Mannes kommt. Und so handhaben ja auch dann die Männer das Thema. Also da gibt es dann eben der Insider-Club, der Verschworene, der das unter den Teppich kehrt, der sich weigert, das anzuzeigen. Ja, und jede Studie bestätigt es wieder aufs Neue.
Und wieso glaubt man den Opfern einfach nicht? Das ist ja auch in der Gesellschaft so. Warum glaubt man den Opfern einfach nicht?
Ja, und du kannst auch fragen, warum glauben eigentlich die Frauen den Opfern nicht? Ja. Und ich glaube, das hat mit dem System zu tun. Also die Wahrheit über Eva ist ein Buch, das haben zwei Anthropologen von der Uni Zürich geschrieben. Das ist ein sehr gutes Buch, wo so aufzeigt, das patriarchale System bevollmächtigt auch gewisse Frauen. Also es gibt im patriarchalen System schon mächtige Frauen, aber die werden quasi von den Männern in diese Position gesetzt. Ein Argument ist zum Beispiel, es hat ja Frauen auf der Bühne, aber du kannst ja dann schauen, welche Frauen hat es auf der Bühne. Also die Pastorenfrauen haben selbstverständlich eine Stellung auf der Bühne. Aber danach wird es ziemlich dünn, wer dann danach was zu sehen hat. Und du siehst jetzt zum Beispiel in den modernen Freikirchen, die nächste Generation der eigenen Kinder, die bekommen selbstverständlich auch eine Position. Aber das heißt nicht, dass Frauen per se auf der gleichen Ebene sind, auf sie gehört wird, sie was zu sagen haben. Und ja, man glaubt den Frauen per se nicht. Also da kommt wieder dieses, das ist wie eine Folie, die sich drüber legt, das Schlampending. Frauen ist nicht zu trauen. Also Frauen sind Opfer, Frauen sind nicht ernst zu nehmen. Ich meine, das kannst du auch in der Welt sehen. Also wenn dann auf den Online-Kommentaren so steht, die muss einfach wieder mal zünftig durchgefickt werden, dann kommt sie schon wieder richtig im Kopf. Also das sitzt sehr, sehr tief. Und die Kirche ist da keine Ausnahme. Und sie will das nicht wahrhaben. Und deshalb lässt sich das auch nicht ausrotten. Also ein Ding, weshalb Missbrauch in der Kirche so ein Thema ist, ist, weil das Thema Sexualität verdrängt und tabuisiert ist. Mhm. Wäre das Thema offen, würden Frauen zu selbstbewussten Wesen heranerzogen werden, wäre das viel, viel, viel weniger ein Thema.
Was können wir besser tun, beziehungsweise wie reagiert man, wenn man mit so einem Fall konfrontiert wird, sei man Privatperson oder in einer Kirche?
Es gibt die Anlaufstellen, also die Opferberatungsstellen. Es gibt auch Anlaufstellen inzwischen, wo Kirchen sich quasi, wo sie Mitglieder werden. Das ist alles gut und recht. Mhm. Aber das ist noch nicht Prävention. Und Prävention ist eigentlich Aufklärung. Und Prävention ist aber auch Selbstgefühl, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein. Und das heißt, das Wichtige ist eigentlich, dass junge Menschen zu mündigen, selbstbewussten Menschen heranwachsen können und wie sie in das hineinfördern. Ich beschreibe das da in diesem pädagogischen Know-how-Buch aufgeklärt. Ich glaube, was aber auch ein Thema sein muss, ist wirklich jungen Menschen zuhören, was sie bewegt. Junge Menschen Fragen beantworten können, die sie bewegen, nicht nur zu Sexualität, sondern auch zu Beziehung. Also wenn ich zum Beispiel an das Thema denke, wie Junge sich heute gegenseitig auch auf den sozialen Medien ausnützen, beschämen, diese Mechanismen, denen kann man eigentlich wirklich nur begegnen, indem man sie auch zum Thema macht, indem man jungen Menschen wirklich sagt, das ist gesund, das ist ungesund. Wie kannst du ungesundem Verhalten begegnen? Lass dir das nicht gefallen. Du musst nichts. Und ich denke, die Neugierde der Jugend, die können und sollen wir auch nicht unterdrücken. Und das heißt, genau diese Risikobereitschaft auch die jungen Menschen haben, denen müssen wir mit Information begegnen. Und das ist das, was die Kirche absolut versäumt. Also sie kommt mit dem Regelwerk und mit dem richtig und falsch. Sie gibt keine Informationen, die dazu führen würden, dass Menschen in Eigenverantwortung hineinwachsen können. Also selbst wenn jetzt da in neuesten 6 Predigten jetzt erklärt wird, also es ist immer noch die alte Leier, heute wird es einfach noch mit Dopamin und anderen Hormonen begründet, warum es falsch ist. Das ist absoluter Quatsch, da geben Sie sich noch einen wissenschaftlichen Anstrich für die immer gleiche Leier. Aber irgendwo dahin kommen, dass man Menschen zutraut, dass sie mit sich selbst gut umgehen können, wenn sie sensibilisiert dafür sind, was ihnen gut tut und was nicht, das trauen wir den Menschen nicht zu.
Das ist ein mega Plädoyer. Also alle die Ohren aufspitzen und bitte anders machen. Liebe Veronika, ich weiß nicht, hast du noch irgendetwas, was dir auf dem Herz brennt, das du nicht angesprochen hast, das dir wichtig ist?
Nein, also nein, das Thema ist so weit. Eben, du hast schon angesprochen im Vorfeld, wir könnten jetzt wohl den ganzen Nachmittag darüber sprechen. Mir ist Selbstverantwortung mega wichtig. Und das ist es ja auch im Glauben, also in meiner Beziehung zu Gott. Da wird seit Generationen so viel Unwahres als theologisch verkauft, dass ich eigentlich nur eine Chance habe, meinen Glauben nicht zu verlieren, wenn ich dann dahinter sehe, wenn ich selbst denken und selbst glauben kann. Also das heißt, nur ich in der Begegnung mit Gott kann mir eigentlich selbst nahe kommen. Also viele Menschen haben ja lieber, jemand sagt mir, was richtig und was falsch ist. Und ich würde mal sagen, diese Menschen wissen über sich selbst nicht sehr viel. Und das wäre eigentlich wünschenswert, dass ich über mich, meine Beweggründe, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, meine Beziehung zu meinem Gott eigentlich sehr viel weiß, weil ich selbst herausgefunden habe.
Ich möchte nur noch etwas von dir wissen. Was ist besser, Schoki oder Sex? Schwierig,
also. Ja, ich würde es nicht gegeneinander ausspielen wollen. Also, ich sage es mal so, aus eigener Erfahrung, wenn du eine halbe Tafel Schokolade isst vor dem Sex,
oh, jetzt.
Ist das für den Sex nicht ganz hilfreich, weil die Schokolade regt ja auch schon sehr viel Serotonin an. Also, ich würde mal sagen, Sex braucht ein bisschen Hunger.
Ja. Ja, sehr cool.
Und deshalb lieber die Schokolade allenfalls nach dem Sex und nicht vor dem Sex.
Sehr cool. Also ihr habt es gehört, das sind die weisen Worte von Veronika Schmidt, der Sexologin. Und ich würde mega gerne euch einfach auch Mut machen, wenn ihr in diesem Bereich merkt, da ist noch etwas, wo ich einfach nicht zufrieden bin. Meldet euch bei Menschen, die wirklich rauskommen. Es gibt Fachstellen, es gibt Sexualtherapeutinnen und Therapeuten. Oder sprecht einfach auch nur mit eurem Umfeld. Ich glaube, Kommunikation ist wirklich das A und O. Und das haben wir heute ganz fest gemacht. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit und für deine Offenheit. Es war ein super Gespräch. Danke vielmals.
Gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Cool. Bis ein anderes Mal. Mach's gut, Veronika. Ciao.
Ciao.
Das war der Zweifelclub, der Podcast für Zweifelnde und Suchende. Eure Hosts waren wie immer Daniel Schönknecht und Sarah Staub. Dieser Podcast wird unterstützt von der Evangelisch-Methodistischen Kirche Schweiz. Folgt uns auf Instagram unter der Zweifelclub. Bis zum nächsten Mal, ihr Zweifelnasen.